Doppelstunde Sport.
Montagabend ist es um 8 und wir hören erstmal Rhonda mit Take It Back. So, mal ein bisschen gute Laune hier bei der Doppelstunde Sport im August mit unserer neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr drauf. Mein Name ist Alex Hertel und ich habe neue Unterstützung im Boot, nämlich meinen geschätzten Kollegen Andreas Bischoff heute zum ersten Mal mit mir hier in der Doppelstunde Sport. Grüß dich.
Schönen guten Abend. Für mich Premiere. Auftaktspiel.
Und genau, Auftaktspiel. Wir haben heute schon 8 Stunden uns über Fußball unterhalten und während wir diese Sendung vorbereitet haben. Und das werden wir natürlich auch ein bisschen machen, denn die Bundesliga-Saison hat wieder angefangen. Aber wir gucken nicht nur auf die schönen Aspekte, auf Stadion und Party und viele Tore, sondern auch auf ein, ja, gehütetes Geheimnis, muss man es ja gar nicht nennen, aber eher ein offenes Geheimnis, über das nicht gesprochen wird, nämlich Doping im Fußball. Und der Journalist Daniel Drepper, der beschäftigt sich damit ausführlich, hat auch den Blog Fußball-Doping, den betreibt er. Und mit ihm sprechen wir darüber, warum das eigentlich so ist, warum der darüber nicht geredet wird und man immer noch glaubt, Fußball ist sauber. Außerdem natürlich alles außer Fußball, heißt es bei uns mal wieder. Wir haben dabei schon über Basketball gesprochen und über Handball in den vergangenen 2 Monaten. Heute
geht es dann um die DEL, die Deutsche Eishockeyliga. Das ist quasi dann der dritte große Sportverband unterhalb des DFBs, unterhalb des Fußballs sozusagen. Und wir haben mit dem Geschäftsführer gesprochen, sehr interessantes Gespräch, auch gerade so aus Mediensicht, wo es darum geht, wie kann man so eine Sportart eigentlich attraktiv machen. Ja? Also Helmkameras, Open-Air-Spiele, solche Sachen. Und natürlich auch so ein bisschen gesprochen über das Wechselverhältnis von Liga, Nationalmannschaft, Ausländerquote, also alles ganz spannende Themen für solche Sportarten.
Und darüber hinaus sprechen wir noch, und jetzt sage ich es nur in der kurzen Aufzählung, Sportübertragungsrechte im Fernsehen. Wir sprechen über Asylbewerber in Sportvereinen und über den neuen Dirk Nowitzki-Film. Aber wir fangen an mit einem unserer, glaube ich, beider liebsten Sportreporter, Manni Breukmann.
Der so, Mann, so klingt für mich Bundesliga.
The Voice. Und wir reden gleich mit ihm und es wird unfassbar lustig nach Talking to Turtles mit Grizzly Hugging. Ein ganzes schönes neues Jahr Fußball liegt vor uns. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, ein paar Länderspiele dazwischen. Über all das haben wir in knapp 12 Minuten gesprochen heute Nachmittag mit dem hochgeschätzten Manni Breukmann. Und der hat zu allem eine Meinung und meistens sogar eine ziemlich gute. Und darum begrüßen wir jetzt unseren Rekord-Interview-Gast heute nämlich schon zum zweiten Mal in unserer jungen Geschichte hier in der Sendung bei der Doppelstunde Sport. Manni Breukmann, grüß dich, Manni.
Hallo, grüß dich. Das ist Tradition, das lieben wir.
Manni, du bist ja auch so ein Fußballverrückter wie wir. Haben deine Wochenenden jetzt eigentlich auch wieder Sinn?
Das muss man wirklich zugeben. Fußball hat schon was von einer Droge. Es war diesmal nicht so schlimm, weil wir ja die Weltmeisterschaft hatten und da war ja am 13. Juli das Finale. Also die Überbrückungszeit nicht so riesig. Aber wenn die Bundesliga dabei ist am Wochenende, dann ist das schon okay. Obwohl es manchmal, gerade so bei internationalen Spielen, unter der Woche Verhandlungen mit der Ehefrau geben muss.
Da sind wir alle schon gewesen. Drum sprechen wir einfach weiter über die Bundesliga. Das müssen wir dann schneiden.
Aber es ist doch die Wahrheit.
Ja, definitiv. Sprechen wir über die Bundesliga. Die Prognosen, habe ich zumindest das Gefühl, für diese Saison, die sind so klar wie noch nie. Die Bayern gewinnen das Ding, dann kommt Dortmund, dann kommt ein bisschen Gebalge um die internationalen Plätze, dann kommt viel Mittelfeld und Paderborn ist der erste Absteiger. Gibt es echt keine Überraschung dieses Jahr?
Ja, ich weiß ja nicht, welche Prognosen du liest. Meine hast du nicht gelesen. Ich bin da, aber das mag damit zu tun haben, dass es eine private Tipprunde ist, wo vor Beginn der Saison die Endtabelle getippt werden muss. Und da wird an jedem Spieltag verglichen mit der jeweils aktuellen Tabelle. Bei mir liegt am Schluss Borussia Dortmund vorne. Auf Platz 2, das ist jetzt eine unerträgliche Spannung, ich weiß das, kommt Bayer Leverkusen. Und Platz 3 ist der ruhmreiche FC Bayern München. Das ist meine Ausrechnung, aber die ist natürlich wie bei allen Prognosen vielleicht mit Fehlern behaftet. Wollen wir mal gucken. Ich setze ganz darauf, dass das mit den Bayern nicht ewig so weitergeht. Ich glaube, dass die Probleme mit Schweinsteiger kriegen, der ist häufig verletzt. Was weiß ich, was mit Ribéry im Laufe der Saison passiert. Der Spanier ist ja jetzt erstmal für ein halbes Jahr aus dem Rennen. Also der FC Bayern München muss nicht unbedingt so stark sein. Wir stehen alle noch unter dem Eindruck der letzten Saison, habe ich den Eindruck.
Was dann deine Tabelle, schönes Tipprundenformat übrigens, nicht abbildet, sind ja die finanziellen Realitäten. Bayern und Dortmund sind da ja finanziell doch den anderen ein ganz schönes Stück mittlerweile voraus. Ist diese Erzählung von der ausgeglichenen Liga eigentlich noch aufrecht zu erhalten?
Ich glaube das nicht. Es geht schlicht und einfach darum, dass dieser alte Spruch in dieser Bundesliga, da kann jeder jeden schlagen, nur dann seine Daseinsberechtigung hat, wenn der jede andere, der nämlich da unten drin steht, einen ganz besonders guten Tag hat. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Paderborner zum Beispiel in der Lage sind, den ruhmreichen FC Bayern München vom Platz zu fegen. Das wird kaum möglich sein. Da ist die Schere also schon sehr, sehr weit auseinandergegangen. Es gibt so 5, 6 Clubs, bei denen muss man davon ausgehen, dass die auf Dauer sich dort oben etablieren, im oberen Drittel der Tabelle. Und dann hinterher ganz viele, die nur eine vorübergehende Gastspielrolle spielen oder dazu verdammt sind, im grauen Mittelfeld herum zu tigern. Da gibt es ganz, ganz selten Ausnahmen.
Apropos Bayern, die haben sich ja zu einer durchaus bemerkenswerten Transferpolitik diesen Sommer entschieden. Lewandowski, den hatten sie nun schon sicher. Ansonsten noch Rode und einen neuen linken Außenverteidiger geholt. Kann man an dem Kader nicht mehr viel verbessern? Oder warum rüsten die nicht so auf, wie gerade vor allem auch die internationale Konkurrenz, wenn man mal nach Spanien guckt?
Also man muss das nicht unbedingt tun. Es gibt ja auch Nachwuchskräfte. Ich denke da an den kleinen Gaudino, der sofort am ersten Spieltag ins Rennen geworfen wurde. Die Bayern sind ja auch nicht dumm und wissen ganz genau, dass das alles im deutschen Fußball doch noch gewisse Grenzen hat. Die deutsche Bundesliga kann international betrachtet nicht bis in extenso mitgehen, obwohl die Bayern da schon durchaus in der Lage wären. Und ein organischer Aufbau einer Mannschaft hat ja nicht unbedingt in jedem Falle was damit zu tun, dass man andauernd 40 Millionen für einen Spieler raushaut. Also die Bayern, die machen das schon ganz vernünftig, da ist nichts gegen einzuwenden. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass die zu wenig Geld hätten.
Die Frage ist nur so ein bisschen bei den Bayern, wessen Vernunft das eigentlich ist. Guardiola selbst hat natürlich ein Idealbild, da gibt es ja mittlerweile auch Bücher drüber. Aber der Verein FC Bayern München redet bei Transfers ja schon traditionell sehr viel mit. Siehe da die Götze-Verpflichtung oder jetzt auch den Großabgang. Täuscht der Eindruck oder gibt es da eigentlich ein bisschen mehr Reibungspotenzial, als beiden Seiten da lieb wäre in München?
Das ist ein alter Interessenkonflikt zwischen Trainern und denjenigen, die auf den Säcken mit dem Geld sitzen, die kleiner oder größer geraten. Ich kann mir schon vorstellen, dass Guardiola mehr Wünsche hat als die Führung, als Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel, der ja auf diesem Sektor auch sehr, sehr bewandert ist. Also da klafft vielleicht so einiges auseinander. Leider sind wir ja bei diesen Gesprächen nicht dabei. Aber manchmal blitzt es so ein bisschen durch. Guardiola hätte eigentlich ganz gerne noch etwas mehr.
Du hast ja eben, weil wir gerade bei den Bayern waren, schon den kleinen Gaudino, den 17-Jährigen, erwähnt, der ja wirklich einen ganz guten Einstand gegeben hat. Es gibt da noch so ein paar andere Namen, die gerade im Vorfeld immer gehandelt wurden. Marc Stendera, der Meier bei Schalke, der hat schon letztes Jahr ein bisschen gespielt, aber diese ganz jungen Kerls, die jetzt hochkommen, haben wir da wieder ein paar neue Shootingstars für diese Saison vielleicht?
Das könnte schon passieren. Ich denke zum Beispiel auch an Julian Brandt bei Bayer Leverkusen, von dem wir ja schon in der letzten Saison ein bisschen was gehört haben. Es scheint seit der Einführung dieser Internate in der Fußball-Bundesliga ein geradezu unerschöpflicher Quell an Nachwuchsspielern zu existieren. Das ist eine ganz besonders gute und schöne Wende gewesen, dass man sich auf diese Dinge bei der Nachwuchsförderung besonnen hat. Und jedes Jahr kommen immer wieder neue. Und das ist eine prima Entwicklung in der Fußball-Bundesliga.
Nicht ganz so prima ist, was jetzt schon nach dem ersten Spieltag wieder losgegangen ist, und das kann man die ganzen Wochen eigentlich so nachvollziehen. Es gibt ja auch noch einen Sport neben dem Platz, den Sport der Journalisten. Ich spreche, um das mal ein bisschen aufzulösen, vom Kellerbashing. Ja, scheint ja ein neuer Volkssport zu sein. Warum schießen sich die Kollegen so auf den Trainer von Schalke 04 ein?
Ob das nur die Kollegen sind oder ob das noch aus anderen Quellen befeuert wird, weiß ich nicht so ganz genau. Aber es ist so eine Art krankhaftes Ritual. Das beobachten wir ja nicht nur in Schalke. Ich denke zum Beispiel auch an den Zweitligaverein Fortuna Düsseldorf, wo jetzt ganz am Anfang der Saison schon wieder über den Trainer diskutiert wird. Das geht überhaupt nicht. In Schalke ist das ganz besonders ausgeprägt. Schalke ist ja ein Verein, der wahrscheinlich komplett auf die Bank des Psychologen müsste, um sich da mal ein bisschen behandeln zu lassen. Das kann nicht sein, dass ein Trainer, der den Fehler hat, in der Außendarstellung nicht so überzeugend zu wirken, der die Mannschaft aber zweimal hintereinander Sender in die Champions League geführt hat, auf Platz 4 und auf Platz 3, nach so wenigen Spielen schon wieder fundamental in Frage gestellt wird. Das ist auf Schalke eine Art Volkssport.
Platz 3, du hast es erwähnt, qualifiziert natürlich für die Champions League. Schalke, Dortmund und die Bayern sicher dabei. Geht da dieses Jahr was in der Königsklasse oder sind da zumindest die Spanier, die so aufgerüstet haben, also Barca und Madrid, dann doch die Favoriten?
Es gibt so ein altes Grundgesetz in der Champions League, das nur an ganz wenigen Stellen durchbrochen wurde. Zum Beispiel in dem Jahr, als Borussia Dortmund und Bayern München im Finale gewesen sind. Und dieses Gesetz heißt, die deutschen Clubs kommen normalerweise mit Ausnahme von Bayern München nicht weiter als bis zum Viertelfinale. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich daran mittelfristig irgendetwas ändern wird.
Es gibt noch so ein Brandherd. Wir hatten schon über Keller gesprochen, wenn wir in Nordrhein-Westfalen bleiben. Die Polizei hat sich jetzt, das Innenministerium genauer gesagt, auf eine neue Einsatzstrategie festgelegt. Und zwar will man für die ersten Spieltage der Saison gewissermaßen so eine Deeskalationsstrategie fahren und den Fußballfans mehr Verantwortung überreichen. Und die müssen sich dann sozusagen aber auch daran halten und spielen sozusagen so ein bisschen mit mehr Freiheit, aber auf Bewährung. Wie verfolgst du diese Diskussion?
Also ich halte das für eine ziemlich aufgeblasene Nummer, bei der das Geltungsbedürfnis des nordrhein-westfälischen Innenministers auch eine große Rolle spielt. Ich persönlich glaube, dass es keinen Riesenunterschied macht, ob bei einem Bundesligaspiel 600 oder 400 Beamte anwesend sind. Wenn man die geschickt verteilt und auf die wichtigen strategischen Punkte setzt, dann muss das normalerweise, außer es ist ein sogenanntes Risikospiel, reichen. Man kann auch im Stillen Gutes tun. Dieser Satz ist nicht sehr beliebt bei Politikern, auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Warum ist das so an die große Glocke gehängt worden? Man kann es ja einfach machen. Man muss ja nicht so ein Riesentheater draus machen. Also Personalreduzierung, wenn es nicht so allzu drastisch passiert, bei diesen Bundesliga-Einsätzen ist durchaus möglich. Das habe ich immer für möglich gehalten. Jetzt passiert es und das ist auch gut so. Ich möchte aber nicht die Diskussion erleben, wenn wir dann mal wieder ein Wochenende kriegen, an dem an zwei Spielorten zum Beispiel so richtig die Post abgeht. Da wird das alles wieder in Frage gestellt. Auch das ein Beispiel für die Kurzatmigkeit, mit der mittlerweile an verschiedenen Orten, nicht nur in der Trainerfrage, sondern auch bei Polizeieinsätzen in der Bundesliga diskutiert wird.
Und wenn wir schon so schön dabei sind, auch in die Zukunft zu schauen mit dir, dann sprechen wir doch zum Schluss über ein Aufregerthema, das uns vielleicht erst nächstes Jahr ins Haus stehen wird oder sicher erst nächstes oder vielleicht übernächstes. In Leipzig, da schickt sich so ein Brauseverein an, in die erste Bundesliga aufzusteigen und alle erregen sich schon, Watzke und Co. poltern und kritisieren gerne. Was sagt das über die Doppelmoral eigentlich der Fußball-Bundesliga aus, wenn ein AG-Vorsitzender sich über eine andere Firma aufregt?
Ich fand es ja ganz besonders lustig, dass RB Leipzig bei 1860 München antrat und es gab gewaltige Fanproteste von Seiten eines Vereins, bei dem ein Scheich jetzt mal gerade irgendwie 20 Millionen reingesteckt hatte. Also das ist schon eine Doppelmoral, wenngleich ich eine Einschränkung machen muss. Denn das, was da in Leipzig passiert ist, das hat doch eine neue Qualität. Wenn irgendjemand sich einen Standort aussucht und denkt, an diesem Standort, da kannst du ganz künstlich jetzt einen Bundesliga-Club einpflanzen, dann ist das schon was anderes, als wenn ein großes Unternehmen Geld in einen Verein steckt oder wenn ein in der Region beheimateter Unternehmer, wie zum Beispiel der Herr Hopp in Hoffenheim, seine Region, seinen Verein mit viel Geld unterstützt. Da ist das Rädchen noch ein Stück weiter gedreht worden, aber es ist keine neue Entwicklung. Der Fußball wird beherrscht von einem Höchstmaß an Kommerz. Wir haben in Deutschland nach wie vor die 50+1 Regelung. Es darf also kein Finanzinvestor dort die Mehrheit in einem Verein übernehmen. Das halte ich auch für ganz vernünftig. Wir haben vielleicht auf europäischer Ebene das Financial Fair Play, wenn es denn konsequent durchgesetzt wird. Man kann sich derzeit nur noch darauf beschränken, die schlimmsten Auswüchse zu begrenzen. Wer grundsätzlich etwas gegen Kommerz hat, und ich ringe da auch mit mir, bin aber Gott sei Dank so tief im Fußball verankert, dass ich mich nicht davon lösen möchte. Aber ich habe auch große Probleme damit, das muss ich wirklich sagen.
Tief im Fußball verankert, eine Stimme der Bundesliga, Manni Breukmann, hier bei uns in der Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Und ich sage das jetzt mal ganz persönlich, Wir haben gerade festgestellt nochmal, dass es eben nicht nur eine Stimme, sondern auch ein Kopf der Bundesliga ist. Wir haben dir hier bei einigen deiner Positionen innerlich Applaus geklatscht. Und es ist schön, dass es Journalisten gibt, die das auch so offen und ehrlich einfach mal sagen können und dürfen.
Danke dir.
Danke. Tschüss. Tschüss, ciao. Two. It's a dance we know the moves. The bow, the dip, the woo. Though the words are true.
Doppelstunde Sport.
Auf ins Stadion, Kinder!
Genau, das habe ich am Wochenende auch zu meinen imaginären Kindern gesagt. Aber wenn es mal nicht fürs Stadion reicht, egal warum, dann kann man sich wenigstens vor die Glotze setzen, Andi.
Aber das wird mitunter teuer. Also ich meine, das Angebot an Sportsendern ist zum Teil nicht mehr so gut zu überblicken. Da hat es viele Veränderungen gegeben. Viel geht auf Streams raus. Und deswegen haben wir ein Gespräch mit jemandem gemacht, der sich seit über 10 Jahren jeden Tag mit Sportmedien in Deutschland auseinandersetzt. Und das gibt's nach dem nächsten Song.
Und das ist Banks mit Goddess.
Alex, wo guckst du eigentlich Sport im Fernsehen?
Ich gehe wirklich noch klassisch in die Kneipe, die so ein Sky-Abo haben, und setze mich dahin und gucke dann auf einer großen Leinwand, wo alle das Gleiche möchten wie ich, nämlich Fußball gucken.
Das werden ja wohl auch immer weniger, wie man so hört, da Sky die Preise ordentlich angezogen hat. Und außer Sky gibt es ja noch Sport 1 US, die öffentlich-rechtlichen Streams. Wir haben Sky Go, wir haben den NBA League Pass oder halt auch Streams aus dem Bereich, der nicht ganz legal ist oder auch mal komplett illegal. Und das sind ja nur einige der Möglichkeiten, um irgendwie im Jahr 2014 Sport zu gucken. Kurzum zur guten alten Sportschau am Wochenende, da hat sich ein ganzes Arsenal neuer Sender und Übertragungswege gesellt. Und in dieser Gemengelage, da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wo man was sehen kann. Wir sprechen deshalb mit Kai Pahl, der auf seinem Blog Alles außer Sport seit 2003 täglich eine TV-Sportliste erstellt. Es gibt also kaum jemanden, der die deutsche Sportmedienlandschaft in den vergangenen 10 Jahren so intensiv beobachtet hat wie er. Hallo Kai.
Moin moin.
Nun hatten wir ja am Wochenende den Auftakt zur Bundesliga-Saison, was für die meisten Sportfans in Deutschland vermutlich immer noch das wichtigste TV-Sportereignis ist. Wenn du die Lage mal mit England oder Frankreich vergleichst, sind die deutschen Fußballfans, was Bundesliga im Free-TV angeht, eigentlich noch ganz gut bedient?
Ja, auf jeden Fall, was die Menge angeht. Über die Qualität könnte man sich jetzt streiten. Auf der einen Seite haben wir so einen Extremfall wie Frankreich, wo man sagen muss, dass der Fußball, zumindest der Ligue 1-Fußball, aber auch die Champions League komplett ins Pay-TV abgewandert ist. Mit einer kleinen Ausnahme, dass es eben eine Art Spieltagszusammenfassung von ungefähr 90 Minuten, 105 Minuten gibt, die der Pay-TV-Sender Canal Plus unverschlüsselt am Sonntagabend ausstrahlt. Also insofern etwas ungewöhnlich, weil er es relativ spät tut. Die meisten Spiele finden am Samstagabend statt. Und das, was man im Free-TV präsentiert bekommt, ist dann sonntags um 19 Uhr. Das englische Modell mit der Premier League ist halt eine Spieltagszusammenfassung am späten Samstagabend und am späten Sonntagabend. Unterscheidet sich insofern vom deutschen Modell, weil es wirklich spät, also sprich britische Zeit, dann so ungefähr 22.30 Uhr ist, was nicht sehr kinderfreundlich ist. Insofern ARD Sportschau Samstag 18 Uhr mit den meisten Spielen zu einer kinderfreundlichen Zeit und dann auch noch relativ zeitnah, also 19 Uhr, glaube ich, beginnt dann die Zusammenfassung, relativ zeitnah. Das ist schon im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich optimal.
Und frei empfangbarer Fußball, ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das hat irgendwie keiner mehr oder wird keiner mehr in Zukunft haben. Aber wenn man davon mal absieht, ja, neben der ARD, der Sportschau, gibt es ja auch zum Beispiel auf Eurosport wirklich lange Sportstrecken, wo live übertragen wird, WM, Olympia, sonstiges. Gibt es eigentlich einen Grund, wenn man jetzt nicht gerade die Bundesliga sehen will, auf Pay-TV in Deutschland umzusteigen?
Wenn man sehr spezielle Interessen hat, also wenn man Fußball hinter sehr speziellen Ligen, die Premier League oder die französische Liga, die Serie A aus ist, dann kommt man um Pay-TV eigentlich nicht drumherum. Es ist letztlich auch eine Tendenz, dass immer mehr Zeug ins Pay-TV abwandern wird. Also du hast gerade jetzt das Beispiel Eurosport genannt. Was halt im Laufe der letzten Jahre auffällt, ist, dass auch Eurosport eigentlich immer weniger abbekommt. Weil zum Beispiel, wenn man die großen Ereignisse nimmt, wie Weltmeisterschaft oder Olympia, da hat Eurosport früher als ein Sender, der in diesem, ich sag mal, paneuropäischen Senderverbund der Öffentlich-Rechtlichen drin war, der IBU, hat viel davon profitiert, dass sie dann zum Beispiel halt auch von den Olympischen Spielen relativ viel abgrasen konnten. Das wird eigentlich immer weniger der Fall sein, weil sehr viele Sportverbände darauf aus sind, wirklich, zumindest für die großen europäischen Nationen, diese TV-Rechte gezielt für die einzelnen Nationen zu vermarkten und gar nicht erst die großen paneuropäischen Sender rankommen zu lassen. Insofern, die Tendenz wird eher in Richtung Pay-TV gehen.
Ist das dann auch so ein bisschen ein Grund dafür, dass man ja das Gefühl hat, dass trotz dem Sportenthusiasmus der Bevölkerung reine Sportsender wie Sport1 und DSF trotzdem Probleme haben mit der Finanzierung?
Ja, unter anderem. Man darf eins nicht vergessen, dass das deutsche Free-TV ja auch insofern noch eine europäische Ausnahme ist, weil es eins der ganz wenigen Free-TV-Sendern ist, die auch wirklich in ganz Europa über Satellit zu empfangen sind. Wenn man sich die französischen Free-TV-Sender anguckt oder die spanischen oder die italienischen, die sind alle grundverschlüsselt. Das heißt, du hast hier als Deutscher mit Satellitenschüssel gar nicht die Chance, TF1 oder France 2 oder France 3 zu empfangen. Da ist Deutschland die ganz große Ausnahme und das schafft wiederum Probleme bei den Sportrechten. Weil natürlich, sagen wir mal zum Beispiel Rugby, Six Nations, die wollen dann die TV-Rechteinhaber nicht zum Beispiel an Sport1 verkaufen, weil diese dann ja unverschlüsselt europaweit zu sehen wären. Und das würde wiederum die Preise für die Rechte in anderen Ländern reduzieren. Das ist einer der Gründe, weswegen die deutschen Free-TV-Sender auch durchaus Probleme haben, an bestimmte Sportrechte ranzukommen. Die Refinanzierung selber, das Problem, was sich dort darstellt, im Falle von Sport1 eben auch ein Problem, dass sie zu keinem der großen Senderverbünde wie ProSieben, Sat1 oder RTL gehören. Das macht die ganze Vermarktung schwer. Im Falle von RTL, der RTL-Gruppe oder der ProSieben-Sat1-Gruppe stellt sich das etwas anders dar, weil sie halt wirklich als große Senderverbünde mit Marktanteilen quer durch die Senderfamilie von zwischen 20% und 30% eine ganz andere Marktmacht darstellen als ein kleines Sport1 mit seinen 1% oder 2% Marktanteil.
Ist das so ein bisschen auch die Krux bei Sport im TV, dass man zwar eine sehr engagierte Fangruppe hat, die aber quotenmäßig den, ich sag das mal jetzt despektierlich, eingeschlafenen Rentnern vor Musikantenstadel nichts entgegenzusetzen hat?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich sehe ein weiteres Problem so eher im inhaltlichen Bereich. Für meinen Geschmack wird einfach zu sehr auf die sichere Nummer gefahren und das, was man kennt, als Konzept immer wieder wiederholt. Das führt eigentlich dazu, dass halt alle im Grunde genommen auf das Zugpferd Fußball setzen und sich keine andere Sportart daneben entwickeln kann. Das hat zur Folge, dass im Grunde genommen die Zahl der Sportrechte, der wirklich Leuchtturmsportrechte, die es auf dem Markt gibt, auf dem deutschen Markt gibt, relativ gering ist. Wenn man sich andere Länder anguckt, England oder Frankreich oder Italien, da gibt es einfach mehr Sportarten, die sich neben dem Fußball haben entwickeln können. Wenn wir uns zum Beispiel Frankreich angucken können, dort ist die Top-Liga im Rugby, die Top 14. Da sind die Rechte, die TV-Rechte jetzt gerade mal für 70 Millionen Euro pro Saison verkauft worden. Schaut man sich dagegen die Verhältnisse in Deutschland an, da ist zum Beispiel die DEL für ungefähr 3 Millionen an Servus TV gegangen. Bei der BBL ist überhaupt nicht klar, ob sie überhaupt Geld bekommt oder allenfalls einen sechsstelligen Betrag pro Saison. Bei der HBL dürfte sich das auch so in der Größenordnung 1,5 Millionen bewegen. Das sind also völlig andere Maßstäbe, die, was die Sportarten abseits des Fußballs angeht, die hier in Deutschland kassiert werden. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass Fußball mehr oder weniger eigentlich alternativlos geblieben ist.
Du hast eben schon Servus TV erwähnt. Das ist ja einer der Player, der im Sport-TV-Markt jetzt in den letzten Jahren verstärkt dazugekommen ist. Und zwar gestärkt vom Sportmarketing-Engagement von Red Bull. Die übertragen nun schon im zweiten Jahr, glaube ich, die Deutsche Eishockey-Liga, die DEL. Was ist von Servus TV zu erwarten? Ist das eine Werbeplattform oder ist das ein ernstzunehmender Sportsender auch in Zukunft?
Das eine braucht das andere nicht auszuschließen. Wobei das, sag mal, rein juristisch betrachtet dann wirklich eine spannende Frage ist. Auch wenn man dann in den USA sich umsieht, wie dort die Ligen ihre eigenen Ligasender aufziehen und was sie in der Lage sind, inhaltlich zu bringen oder nicht zu bringen. Was Servus TV selber angeht, ist nicht klar, wohin sie wollen. Auf der einen Seite sagt Martin Schütz immer wieder, dass er Servus TV bewusst als Sender platziert, der sich um die Alpenregion kümmern soll. Was im Grunde genommen eigentlich so den Umfang der Sportberichterstattung eigentlich in einem gewissen Maß limitiert. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass es Gespräche gibt, dass Red Bull mehr im Sport-TV-Bereich macht. Es hat Gerüchte gegeben, dass Mateschitz bzw. Red Bull enger mit Sport 1 kooperieren würde. Diese Gerüchte sind inzwischen teilweise dementiert worden. Es gibt Gerüchte, dass Red Bull-Servus TV möglicherweise in die MotoGP einsteigen würde, was so von den Sendestunden her schon auch ein recht massiver Schritt vorwärts wäre. Was sie letztendlich aber wirklich machen wollen, steht im Grunde genommen völlig in den Sternen. Servus TV-Red Bull ist ein in sich sehr geschlossener und opaker Verein, den man nicht wirklich so durchblicken kann, was seine zukünftige Strategien angeht.
Dann sprechen wir noch über ein anderes Angebot. Du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, dass die unter anderem die Ligen in den USA sich selber vermarkten und das zum Teil auch über Streaming-Angebote, so Abo-Angebote, die auch in Deutschland durchaus genutzt werden, wenn man eben bestimmte Sportarten empfangen will. Ist das auch so ein bisschen die Zukunft möglicherweise, diese Special Interest Streams, dass man sich dann quasi nur Basketball und die Champions League abonniert?
Ich denke, dass die Zukunft zweigleisig wird fahren müssen. Diese Special Interest Angebote dienen dazu, eine relativ spitze Zielgruppe zu bedienen und sie auch wirklich sehr gut zu bedienen, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Das Problem mit diesen relativ spitzen Angeboten ist allerdings, dass sie eigentlich nur, ich sag mal, das Fachpublikum oder die Fans interessieren. Aber an dem Punkt, wo du versuchen willst, deiner Sportart oder deiner Liga neue Zuschauer zuzuführen, wirst du nicht umhinkommen, die andere Zielgruppen suchen zu müssen, sich irgendwo anders anzuhängen. Und dazu dienen dann Sportsender, die breiter aufgestellt sind oder auch die großen Publikumssender, sei es die im Privat-TV, RTL, Sat1, Pro7, sei es die öffentlich-rechtlichen. Denn nur auf Stream-Angebote zu setzen, das wird im Grunde genommen ein Gang sein in die Richtung, wo du dann irgendwann anfängst, noch in deiner eigenen Suppe zu schwimmen.
Sport im TV ist ein Riesengeschäft und dementsprechend groß ist auch der Markt. Für den Sportfan am Bildschirm ist es damit unter schwer, den Überblick zu behalten. Wir hatten Gelegenheit, mit Kai Pahl über die aktuelle Lage und die Zukunft der Sportrechte im TV zu sprechen. Vielen Dank, Kai.
Jo, danke. Ich danke mich auch. Bye, bye.
Ciao. Danke, ciao.
Doppelstunde Sport.
Die Bälle bleiben heute im Schuppen.
Genau, und die Bälle bleiben gleich im Schuppen, denn in Alles außer Fußball, da sprechen wir heute über die dritte große Liga im Schatten der Bundesliga, nämlich die Deutsche Eishockeyliga. Steve Mason war das mit Fire hier in der Doppelstunde Sport bei Detektor FM und wir sprechen ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder über alles außer Fußball und vor allem haben wir uns da herausgesucht, drei große Ligen, die so ein bisschen im Schatten der Fußball-Bundesliga stehen. Bei den ersten beiden, da konnte ich wirklich noch einigermaßen mitreden, da ging es um die Handball-Bundesliga und die Basketball-Bundesliga, aber jetzt sind wir beim Sport angekommen, da bin ich definitiv nicht der Experte dafür und Andreas freut sich schon auf der anderen Seite, denn du meinst, dass es
der richtige Sport für dich. Das liegt daran, weil Eishockey ein Männersport ist, denke ich mal. Nein, im Ernst. Die DEL, die Deutsche Eishockeyliga, die wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und die Eishockeyspiele sind mittlerweile auch wieder im Free-TV angekommen. Die waren mal eine ganze Zeit lang auch bei Sky. Und in allen großen Städten haben wir mittlerweile Teams, also auch jetzt in München, in Hamburg. Und zur neuen Saison gab es jetzt auch noch eine Eishockey-Champions League, eine neue. Aber die Frage ist natürlich, wo steht eigentlich das deutsche Eishockey? WM war nämlich auch, da ist Deutschland nur 14. geworden. Und der bester Platz bei einer Weltmeisterschaft, das liegt bereits über 60 Jahre zurück. Und ansonsten pendelt man da seit 20 Jahren zwischen Platz 7 und Platz 20. Über all diese Entwicklung haben wir gesprochen mit dem Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, Gernot Trippke. Schönen guten Tag, Herr Trippke.
Guten Tag.
Zur neuen Saison dürfen sich die Eishockey-Fans in Deutschland neben dem nationalen Wettbewerb ja auch auf die neu gegründete Champions Hockey League freuen. Da war vergangene Woche der erste Spieltag. Welche Effekte erhoffen Sie sich von so einem europäischen Wettbewerb für die heimische Liga?
Ja, die Champions Hockey League wird sicherlich insbesondere unsere Hauptrunde aufwerten, weil es da die sportliche Qualifikation gibt. Aber die Wahrnehmung geht aus den Städten der DEL hinaus, sondern die Teams spielen für Deutschland, haben sich leider am vergangenen Wochenende noch nicht so klasse geschlagen, aber ich glaube, das wird im Laufe der Saison und auch in den nächsten Jahren sicherlich besser werden, je mehr man sich dann auch auf diesen Wettbewerb konzentriert, sodass ich da schon gute Abstrahleffekte für die Liga sehe.
Also können internationale Erfolge dem heimischen Eishockey da auch helfen, sich weiterzuentwickeln?
Definitiv, insbesondere in der Wahrnehmung ist es, wie gesagt, immer wichtig, dass man in Deutschland ein deutsches Team hat. Es wird in den überregionalen Medien dann wahrgenommen, wenn man spielt als Team, als Vertreter der deutschen Liga. Und man sieht es auch, die Ergebnisse werden deutschlandweit präsentiert. Es ist im Videotext etwas, es sind ausführlichere Spielberichte. Und das ist natürlich eine andere Sache als bei normalen Ligaspielen in der DEL, die dann oft nur regional Widerhall finden.
Wo steht denn da im europäischen Vergleich die DEL eigentlich? Gibt es da Ligen, die man sich so zum Vorbild nehmen kann in Europa?
Die anderen Ligen, gerade die Skandinavier, fangen so ein bisschen früher an mit der Saisonvorbereitung, haben schon noch mehr Testspiele in den Beinen, sodass unsere Mannschaften am vergangenen Wochenende leider nicht die erhofften Erfolge hatten. Ich glaube aber, dass wir mit den Ligen, die dort mitspielen, relativ gleich auf sind. Es sind auch bei uns die Ausgeglichenheit in der Liga ist sehr, sehr stark. Wir werden das jetzt im weiteren Wettbewerb sehen. Ich glaube aber, dass da wir etatmäßig natürlich mit einigen nicht so ganz mithalten können, aber das durch andere Dinge kompensieren, durch tolle Arenen, durch die Fans, die die Mannschaft unterstützen, sodass wir da hinten raus hoffentlich dann doch noch das eine oder andere Team in die Playoffs bekommen.
Also der Standortvorteil in Deutschland, das sind quasi die Zuschauer, der Zuschauerzuspruch. Welche Ligen sind das, die da finanziell vielleicht noch ein bisschen besser gebettet sind als die DEL?
Ja, sowohl die Schweizer Kollegen, aber auch die Schweden und die Finnen haben vom Fernsehgeld deutlich höhere Beträge, können sie erlösen, weil das einfach in diesen Ländern, gerade in Skandinavien, die Sportart Nummer eins ist. Das ist da ja das strategische Gut, auch für Pay-TV-Sender, ähnlich wie bei uns im Fußball. Da können wir leider nicht mithalten. Das schlägt sich dann natürlich auch in den Club-Etats und in den Personal-Etats wieder. Nichtsdestotrotz, wir haben die modernste Arena-Struktur, wir haben auch die größten Arenen, wir haben mit den Schweden zusammen, glaube ich, auch den stärksten Zuschauerzuspruch von fast 6.500 Zuschauern in den Ligaspielen, sodass wir der Unterschied nicht allzu groß ist und wir das anders kompensieren müssen.
Sie haben eben schon die TV-Verträge angesprochen. Seit 2012 überträgt ja der Sender Servus TV das Eishockey in Deutschland, die DEL, regelmäßig live. Sind Sie da mit der Medienpräsenz von Eishockey in Deutschland, wie sich das über die letzten zwei Jahre entwickelt hat, zufrieden?
Ja, da können wir sehr zufrieden sein. Natürlich ist erstmal der Sprung vom Pay-TV zurück ins Free-TV uns gelungen, hat erhebliche Zuwachsraten gebracht und auch innerhalb des Senders Servus TV haben wir von der Saison 12-13 zu 13-14 teilweise fast eine Verdopplung der durchschnittlichen Einschaltquote bekommen. Man muss realistisch sein, das sind immer noch alles überschaubare Daten, aber wenn man in einem DL-Finale auf einem verhältnismäßig kleinen Sender wie Servus TV dann fast 500.000 Zuschauer erreicht, dann können wir damit, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein und hoffen, dass wir da in den nächsten Jahren weiter drauf aufbauen können, um das noch weiter auszubauen.
Die DEL hat ja im Vergleich auch zu anderen Ligen, wie zum Beispiel der BBL oder der Handball-Bundesliga, ein sehr interessantes Instrument genutzt, um sich auch neben dem Fußball eventmäßig für das Fernsehen so ein bisschen hübscher zu machen. Dieses Open-Air-Spiel, das Spiel unter freiem Himmel im Nürnberger Stadion, ist das was, worauf man aufbauen kann, wo es vielleicht auch noch mehrere Events dieser Art in den kommenden Jahren geben wird?
Das ist sicherlich unsere Intention gewesen, hat auch super geklappt. Also die Thomas Sauer Ice Tigers haben da einen tollen Job gemacht. Eishockey auch von dem normalen Publikum hinaus breitere Aufmerksamkeit zu erlangen. Es waren 50.000 Zuschauer da, es war ein toller, runder Event. Und wir werden im kommenden Januar in Düsseldorf eine Neuauflage erleben. Also Düsseldorf, die Düsseldorf AG wird gegen die Kölner Haie spielen in der Esprit Arena. Auch da erwarten wir 50.000 Zuschauer und ich glaube, das wird auch wieder eine tolle Veranstaltung werden. Das sind Dinge, wo man aus dem normalen Hardcore-Fankreis rauskommt, wo man natürlich die Medien auch begeistern kann für den Sport. Und das ist für uns immer wieder wichtig, immer wieder zu versuchen, die ein oder andere Möglichkeit zu finden, aus der vermeintlichen Nische rauszukommen.
Gab es denn da eigentlich auch Bestrebungen, man kennt das ja auch aus anderen Sportarten, ich sag mal jetzt als Extremfall Beachvolleyball und die Bekleidung da, dass man Eishockey in Deutschland für die Medien attraktiver macht, indem man irgendwie ins Spielgeschehen oder in die Präsentation des Spiels an sich eingreift?
Ich glaube, das hat Servus sehr, sehr gut gemacht. Es gibt diese sogenannten Powerbreaks, die sowohl das Spiel in gewisser Weise zwar unterbrechen, aber den Mannschaften auch die Möglichkeit geben, sich nochmal zu regenerieren. Die Topspieler kommen dadurch häufiger aufs Eis. Aber das Wichtigste ist einfach, dass da während des Spiels praktisch auf der Spielerbank Interviews geführt werden. Servus TV hat Helmkameras eingeführt, hat die sogenannten Cable Guys, wo also ein Spieler von jeder Mannschaft während des Spiels verkabelt ist und dann mal der ein oder andere flapsige Spruch übertragen wird und aufgezeichnet wird. Also das sind alles Dinge, wo die Clubs mitspielen. Es gibt Kameras in den Kabinen, in den Drittelpausen, wo man einen Eindruck kriegt, was hinter den Kulissen passiert. Also da, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel unternommen. Ins Spiel selber kann man, glaube ich, relativ wenig eingreifen. Sollte man auch nicht eingreifen, das ist toll. Da hat die HD-Technik, die hohe Kameratechnik bei den Übertragungen jetzt uns natürlich auch geholfen, das besser darzustellen. Aber jetzt, glaube ich, im Bikini sollten wir nicht Eishockey spielen.
Das sicherlich nicht, nein. Aber wir hören sozusagen, dass sowohl die technische Seite der Medien als auch neue Präsentationsformen dem Eishockey in Deutschland durchaus neuen Schwung geben. Eine andere Möglichkeit, Schwung zu holen für Nicht-Fußball-Sportarten, sind ja häufig auch die Nationalmannschaften. Also wenn Nationalmannschaften in Sportarten positiv Aufsehen erregen, wirkt sich das auch gern mal auf die Zuschauerzahlen in der heimischen Liga aus. Gibt es diesen Zusammenhang im Eishockey auch?
Leider mangels großer Erfolge in der Vergangenheit eher nicht. Also wir hatten natürlich die Heim-WM 2010, die sehr, sehr positiv war mit der Halbfinalteilnahme. Aber zumindest die normalen Eishockey-Fans, die sind, glaube ich, sehr, sehr konstant. Die lassen sich davon nicht beeindrucken. Und da natürlich auch eine Eishockey-Weltmeisterschaft jedes Jahr ist und die deutsche Mannschaft in der Regel nicht zu den Medaillenfavoriten zählt, kann man da relativ wenig Schwung mitnehmen. Also wir hatten im Gegenteil mal eine Zeit, als die Nationalmannschaft sogar zweitklassig war oder sich nicht zu der Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Das hat jetzt eigentlich der Liga nicht geschadet. Wir waren dieses Jahr leider nicht für die Olympiade qualifiziert und hatten die besten Zuschauerzahlen aller Zeiten. Was wäre, wenn die Nationalmannschaft dann noch als i-Tüpfchen noch besser oder richtig gut wäre, ist schwierig zu beantworten. Für die breite Wahrnehmung ist es sicherlich hilfreich, eine starke Nationalmannschaft, weil dann natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Sender man besser Verbreitung findet. Von daher würde das sicherlich helfen, aber gerade die Zuschauerzahlen sind, glaube ich, davon relativ unabhängig.
Im Handball und im Basketball wird ja auch aufgrund der Miseren der Nationalmannschaften in den letzten Jahren jetzt so verstärkt der Schulterschluss gesucht zwischen den Ligen und den Verbänden und dass man da irgendwie entwickelt und Quotierungen überlegt und ähnliche Sachen. Steht sowas im Eishockey eigentlich auch an, dass man zum Beispiel über eine Ausländerquote oder sowas nachdenkt?
Also wir haben ja eigentlich die härteste Ausländerquote im Verhältnis von allen Sportarten in Deutschland. Wir haben auch den höchsten deutschen Anteil an Spielern. Für eine Sportart, wo es gerade mal 25.000 Aktive in Deutschland gibt, bei uns liegt der Anteil an deutschen Spielern deutlich über 60%, in der zweiten Liga glaube ich sogar fast bei 80%. Also von daher gibt es diese Regularien. Wir haben ja ein Limit auf 9 Ausländer pro Spiel und 11 pro Saison, sodass in der Regel eigentlich immer nur 7, 8 auf dem Eis sind. Da haben wir relativ früh reagiert, schon vor mehr als 10 Jahren, und sukzessive die deutschen Spieler wieder verstärkt eingebaut. Nichtsdestotrotz muss man gerade im Nachwuchsbereich noch viel, viel tun, damit die Basis breiter wird, damit wir halt auch das Niveau steigern können mit den deutschen Spielern, die Nationalmannschaft helfen können. Da gibt es den Schulterschluss jetzt erstmal auch mit der zweiten Liga, die sich verstärkt der Ausbildung von Spielern verschrieben hat. Da sollen Standorte entwickelt werden, da sollen aber auch Spieler entwickelt werden. Und mit dem neuen DEB-Präsidium, glaube ich, sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Viele Dinge, die wir in den vergangenen Jahren angefangen haben und aufs Papier gebracht haben und vereinbart haben, jetzt dann auch zu leben und umzusetzen.
Wir sprechen mit dem Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, Gernot Trippke. Herr Trippke, ich würde Sie zum Abschluss gern fragen, wenn Sie für das deutsche Eishockey und die DEL einen Wunsch frei hätten, welcher würde das sein?
Oh, das wäre sicherlich mal ein Lucky Punch für die Nationalmannschaft, aber grundsätzlich möchten wir auf dem Weg weiterarbeiten, auf dem wir sind, hoffen, dass unsere Partner uns da weiter treu bleiben und dass wir damit die Basis verbreitern. Und sicherlich würde auch die ein oder andere Mehrpräsenz im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, die jetzt schon da ist, uns helfen. Aber ich denke da insbesondere an die Nationalmannschaft. Wenn Eishockey-Weltmeisterschaften wieder in einem der großen Sender kommen, dann würde das, glaube ich, dem Eishockey in Deutschland sehr, sehr viel weiterhelfen.
Die DEL wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Mittlerweile läuft Hockey wieder regelmäßig im Free-TV. Wir sprachen über die Entwicklung im deutschen Eishockey mit Gernot Trippke, dem Geschäftsführer von der DEL. Vielen Dank, Herr Trippke, für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Tschüss.
Doppelstunde Sport.
Mit Alex Hertel
und Andreas Bischoff. Guten Abend.
Und wir haben noch eine ganze Stunde vor uns an Sport. Aber vorher gibt es erstmal die Drums mit Let's Go Surfing.
Doppelstunde Sport.
Heute 1000 Meter.
Ja, da können auch schnell mal 15.000 draus werden in so einem 90-Minuten-Fußballspiel und das ein-, zweimal die Woche, das ganze Jahr, 60 Spiele am Stück. Wie schafft man das nur? Ja, man trainiert hart und, was macht man noch? Nahrungsergänzung, ein bisschen fit spritzen lassen und da fängt es schon an, kriselig zu werden.
Das ist dann nämlich schon Doping und zwar nicht nur der Grenzbereich dazu, wer sich regelmäßig mit Schmerzmitteln fit hält, um überhaupt seinem Beruf nachgehen zu können als Profisportler, der hat schon ein Problem oder dann spätestens 10 Jahre später hat er ein Problem, weil Schmerzmittel gehen zum Beispiel auf die Leber, aber das Problem geht noch viel weiter. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Spitzenleistung, die wir sehen im Fußball und die kurzen Regenerationszeiten so ganz ohne medizinische Beihilfe und damit meine ich leistungssteigerndes Doping zustande kommen.
Und darüber sprechen wir mit jemandem, der sich diesem Thema angenommen hat, Daniel Drepper, seines Zeichens investigativer Journalist und betreibt den Blog Fußball-Doping. Und genau darüber wollen wir eben sprechen, Doping im Fußball.
Wir haben auch noch eine sehr schöne Geschichte aus dem American Football. American Football fristet in Deutschland ja so ein bisschen so ein Schattendasein, wobei die Fans und die Unterstützer und auch die German Football League, das ist schon eine sehr verschworene Gemeinschaft, also da geht es ja familiär zu. Und genau aus diesem familiären Gedanken heraus wird gerade ein Spieler der Würzburg Panthers unterstützt. Das ist ein senegalesischer Asylbewerber, der schon eine ganze Weile jetzt da spielt bei den Würzburgern. Das ist ein wichtiger Defensivspieler und der darf aufgrund der Residenzpflicht nicht mit zu den Auswärtsspielen fahren. Ja, also der sitzt... Der ist beim Training, der ist bei Vereinsfeiern, der ist bei den Heimspielen, nur zu den Auswärtsspielen darf er nicht. Und da gibt es jetzt eine sehr schöne Aktion, übrigens ins Leben gerufen von einem Fan der Dresden Monarchs. Also das geht dann sozusagen auch vereinsübergreifend, um da ein bisschen Druck auf die Behörden zu machen.
Ja, und da sagt noch einer mal, Sport hat nichts mit Politik zu tun. Und zu guter Letzt wollen wir sprechen über eine neue Dokumentation in unserem Sportmedium des Monats. Die beschäftigt sich mit dem großen Dirk Nowitzki, dem wahrscheinlich besten deutschen Basketballer aller Zeiten. Und ein Kollege von uns hat die sich angeschaut und erzählt uns dann, wie es war, ob der Film gut ist und was man dabei lernen kann. Jetzt fangen wir gleich an mit Fußball-Doping und Daniel Drepper. Und das ganze Interview, das gibt's in knapp 3 Minuten. Vorher erstmal José González und mit Step Out. Step Out war, glaube ich, der Titelsong für das wunderbare Leben des Walter Mitty, ein Film, der sich mit Träumereien beschäftigt. Ja, es gibt noch so eine schöne Träumerei. Der saubere Sport und vor allem natürlich der saubere Fußball. Wenn im Radsport gedopt wird und beim Ski, Langlauf und Abfahrt und sonst was, nur im Fußball, im reichsten, teuersten und am meisten geliebten Sport der Welt soll das nicht passieren. Andreas, was halten wir davon?
Ja, das finden wir natürlich ein bisschen komisch, zumal es natürlich auch immer wieder Berichte über ganz konkretes Fußballdoping gibt. Da gab es jetzt zum Beispiel was aus den Niederlanden, Crack V3. Das klingt wie eine synthetische Droge, ist auch eine. Und das ist ein Aufputschmittel. Das wurde da aber von einer Amateurmannschaft genommen, über eine ganze Saison, um sich auf den Titel hin, in der Saison 2011, 2012, hin zu dopen. Die Spieler haben dann sowas gesagt, wie ich konnte dann 90 Minuten volle Attacke gehen und sowas. SV Spakenburg war das, oder SW sagt man dann natürlich, holländisch sozusagen. Und die Trainer und das medizinische Personal, die wussten das nicht nur, sondern die haben das sogar forciert. Und der Fall wurde jetzt vor wenigen Tagen öffentlich, wie gesagt auf Amateurniveau und unter anderem auch auf dem Portal fußballdoping.de diskutiert. Und der Journalist Daniel Drepper hat das Konzept für die Seite entwickelt und wir wollen mit ihm über Doping im beliebtesten Sport der Welt sprechen. Einen guten Tag, Daniel Drepper.
Guten Tag.
Wie wahrscheinlich ist es, dass im Fußball nicht systematisch gedopt wird?
Ich glaube, ziemlich unwahrscheinlich. Die einzige Frage ist, wie viel und bei welchen Mannschaften. Aber dass das irgendwo passiert, ist, denke ich, relativ wahrscheinlich.
Gibt es dafür eigentlich mehr als Vermutung und hin und wieder mal ein Indiz? Gibt es dafür auch Handfestes?
Handfestes gibt es insoweit, dass das in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist, dass es in der Vergangenheit immer wieder Mannschaften gegeben hat, die das getan haben und dass das halt dann Jahre später herausgekommen ist. Und so, denke ich, wird auch Jahre später herauskommen, was jetzt passiert. Das ist halt immer schwierig, quasi live das aufzudecken. Aber ich denke, dass das definitiv in einigen Jahren deutlicher und klarer werden wird.
Wir haben ja eingangs schon einen Fall angesprochen, den Sie auf fußballdoping.de gerade aufgedeckt haben, wo es um eine niederländische Amateurmannschaft geht. Wie kommt man eigentlich an solche Informationen? Quatscht dann irgendwann jemand, dass man auf diese Fälle dann aufmerksam wird oder wie kommen Sie an solche Geschichten?
Also in diesem Fall war es so, dass das von einer niederländischen Tageszeitung war, vom NRC Handelsblatt und wir das dann einfach aufgegriffen haben. Im Zweifel ist es so, wenn ich recherchiere, jetzt beim Thema Fußballdoping haben wir hin und wieder Geschichten gehabt, wo wir von Wissenschaftlern, von Forschern Sachen zugesteckt bekommen haben oder Ideen hatten. Hin und wieder meldet sich mal einer über den anonymen Upload. Hin und wieder kommt man mit Leuten ins Gespräch. Aber das ist ja auch nicht das, was wir jetzt Vollzeit jeden Tag machen. Deswegen kommt da auch nicht jeden Tag eine Enthüllung auf dem Blog, längst nicht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man langsam aber sicher Vertrauen aufbauen muss und den Leuten zeigen muss, dass man an einem Thema ernsthaft dran ist und auch nicht die Leute selber jetzt bloßstellen will, sondern ein strukturelles Problem aufklären will. Und dadurch hoffen wir langfristig auch noch an mehr Quellen zu kommen.
Es gibt ja offizielle Dopingkontrollen, aber offizielle Ermittlungen werden in den seltensten Fällen eingeleitet. Warum ist man immer noch so auf diese Whistleblower eher angewiesen in Ihrem Fall?
Gerade beim Thema Doping ist es natürlich super schwierig, irgendwas zu machen, ohne entweder einen positiven Dopingfall zu haben oder jemanden, der redet. Positive Dopingfälle gab es im deutschen Fußball bisher zwar über 20 Stück oder mehr als 20 Stück, aber die sind halt zum Teil Jahre alt und zum Teil auch mit Substanzen, wo jetzt viele sagen, ja gut, das ist jetzt halt mal eine Haschzigarette gewesen oder das war ein Aufputschmittel. Deswegen ist man entweder aufs Dopingsystem angewiesen oder man braucht Whistleblower. Das Dopingkontrollsystem im deutschen Fußball ist aber nicht so ausgereift, dass es jetzt jeden Doper auffinden würde und jeden Doper fassen würde. Deshalb sind diese Leute, die reden und die einem erzählen, wie es wirklich abläuft, extrem wichtig.
Es gibt seitens Sportlern und Verbänden ja unterschiedliche Argumente oder auch Strategien, sich mit Dopingvorwürfen auseinanderzusetzen. Im Radsport zum Beispiel wird immer wieder ein Generationenbruch beschworen, den es dann eben doch nicht so zu geben scheint. Oder im US-Sport in den großen Ligen, da hat man dann so einen prominenten Superstar pro Jahr, der gewissermaßen stellvertretend als Doper überführt wird. Im Fußball wird ja immer wieder behauptet, dass Doping gar keinen Sinn machen würde. Warum ist denn diese Behauptung Unsinn? Weil Ballbehandlung zum Beispiel kann man ja nun nicht leistungssteigernd dopen, oder doch?
Also die Behauptung ist definitiv Unsinn und das sagt einem auch jeder Experte und jeder, der sich da ein bisschen länger mit beschäftigt, weil natürlich im Fußball auch immer mehr das Physische und das Körperliche wichtig wird und noch viel wichtiger als vor 30 oder 40 Jahren. Ich finde interessant, was zum Beispiel der Forscher Pericles Simon immer wieder sagt, der sich sehr, sehr, sehr lange schon mit Doping auseinandersetzt und extrem viel Forschung betreibt. Der sagt, im Fußball ist so viel, sind so viele verschiedene Technikkeiten und Fertigkeiten gefordert. Man muss gute Schusstechnik haben, man muss passen können, man muss strategisches Wissen haben, man muss sprinten können, man muss beweglich sein, man muss springen können, man muss sich durchsetzen können und dann muss man auch noch Grundlagenausdauer haben und schnell sein und fit sein. Und wenn ich eine Mannschaft habe, wo man aktiv verschiebt, wo jeder Spieler das ganze Spiel über fit und schnell sein muss, dann wird es halt schwierig, wenn einer der Spieler einfach nicht so viel Ausdauer hat und nicht so viel Leistungsfähigkeit über 90 Minuten hat. Und dann wird diese Versuchung zu dopen auf jeden Fall immer größer. Und wenn ich im Doping, sagt man, es bringt ungefähr 10%, wenn ich mich richtig professionell dope. Und wenn ich 11 Spieler habe, die 10% besser sind, dann ist das so, als hätte ich einen Mann mehr auf dem Platz. Und deshalb halten wir es für extrem unwahrscheinlich, dass nirgendwo auf der Welt passiert in einem Sport, in dem so viel Geld im Spiel ist.
Vor einigen Jahren bei den Ermittlungen gegen den Dopingarzt Fuentes in Spanien, da gab es ja dann diese Beweise, da gab es Unterlagen, da gab es konkret Zahlungsnachweise und Sonstiges, die auch Spitzenteams wie Barcelona oder Madrid belastet haben. In der Verhandlung sind dann aber diese ganzen Beweise nicht mit aufgenommen worden. Hat dort die Politik und die Justiz wirklich das Doping gedeckt im Fußball?
Wie weit das jetzt von ganz oben gedeckt war, ist natürlich immer schwer nachzuweisen. Was aber ganz klar ist, dass da kein besonderes Interesse daran bestand, das aufzudecken, weil natürlich hätte die Justiz sagen können, wir greifen uns das mal, wir nehmen uns das nochmal vor, wir gucken da nochmal genau rein, wir machen ein neues Ermittlungsverfahren oder weiten den Auftrag des Ermittlungsverfahrens aus und gucken uns das an. Natürlich kann man das, wenn man das möchte, aber das wollte man halt nicht. Und was ich interessant war, dass trotz dieser ganzen Geschichten, trotz des ganzen Unterdrücken sie in gewisser Weise von Ermittlungen tatsächlich noch voll aufgekommen sind und tatsächlich dann auch zum Beispiel mit dem Team in San Sebastian Vereine noch in dieses ganze Doping-Geständnis und in die ganzen Sachen reingekommen sind, die eigentlich ursprünglich gar nicht erwähnt wurden. Also da steckt auf jeden Fall noch mehr drin, als man jetzt vielleicht gesehen hat.
Ein anderes prominentes Beispiel für diese vermutlichen Einzelfälle im Fußball-Doping ist ja der Bayern-Trainer Pep Guardiola als Profi, ein überführter und sogar strafrechtlich verurteilter Doper. Wieso wurde denn dessen Strafe 2009 dann rückwirkend annulliert? Also der hat ja dann Jahre später quasi einen Blankoschein ausgestellt bekommen.
Ja, ich glaube, das ist, da gab es ja verschiedene Gerichtsprozesse und verschiedene Verfahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen zu viel, um das jetzt auseinander zu klamüsern in einer Frage am Telefon. Was aber wichtig ist, ist, glaube ich, zu bedenken, dass halt in dieser Zeit, in der Pep Guardiola damals überführt wurde, relativ viele Spieler überführt wurden, die mit ihm zum Teil zusammengespielt haben, die zum Teil gegen ihn gespielt haben. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt völlig unwahrscheinlich ist, dass er damals gedopt hat, sondern das passt schon in die Zeit. Und deshalb fände ich es auch gut, wenn solche Sachen dann nicht irgendwann wieder vergessen werden und dann tatsächlich gekehrt werden, sondern dass man sagt, okay, das war eine Zeit, da sind ein paar Leute aufgefallen, da würde es sich eigentlich lohnen, mal genauer hinzugucken und nicht zu sagen, ja, aber 2009 war das ja dann irgendwann wieder alles.
Der Fußball an sich, das ist ja vielleicht ein sehr, naja, nicht besonders trennscharfer Begriff, aber wenn man sich trotzdem mal den ganzen Komplex anguckt, in dem es ja um unfassbar viel Geld geht, wo natürlich verschiedene Akteure dahinter stehen, also auch Medien, natürlich die Vereine, die Regionen, wo die Fußballvereine aktiv und ansässig sind. Gibt es da überhaupt eine Chance, dass wirklich sich mal richtig kritisch mit dem Thema Doping auseinandergesetzt wird oder hängt da einfach zu viel dran, dass alle sagen, da lassen wir die Finger davon?
Ich denke schon, dass es da eine Chance gibt. Es ist natürlich schwieriger, es wird umso schwieriger, je näher ich am Fußball dran bin und je mehr ich vom Fußball abhängig bin. Wenn ich jetzt ein Journalist wäre, der täglich aus dem Stadion berichten würde, der am Wochenende darauf angewiesen wäre, dass ich ein Interview bekomme mit den Spielern, dann kann ich das auch verstehen, dann ist es halt viel, viel schwieriger, weil dann die Spieler einfach keine Lust mehr haben, mit mir zu reden, weil ich vielleicht vom Pressesprecher keine Info mehr bekomme, weil ich nicht mehr mit dem Trainer reden kann. Wenn es aber Leute gibt, die gar nicht darauf angewiesen sind und die quasi nicht ein täglicher Fußballreporter sind, dann halte ich das schon für möglich, da genau hinzugucken. Das ist ja auch das, was wir versuchen und ich fände es gut, wenn das mehr Leute machen würden.
Und aus dem Fußball selbst heraus, glauben Sie, da gibt es eine Chance?
Es wirkt nicht so, als wäre jetzt da ein besonders großes Interesse vorhanden. Was man auch gesehen hat an der Einführung der Blutkontrollen jetzt für dieses Jahr in der neuen Saison, gibt es ja erstmals auch Blutkontrollen nach den Spielen. Das hat sehr lange gedauert. Der DFB hat sich sehr lange gewehrt. Es gab relativ viel Berichterstattung dazu, auch von der Süddeutschen Zeitung, jetzt nicht nur von uns, sondern auch von anderen Medien. Und irgendwann hat der Fußball dann gesagt, okay, wir machen ein paar Blutkontrollen. Aber die Anzahl ist wirklich sehr gering, wenn man sich anguckt, wie viele Spieler und wie viele Spieler eigentlich davon abgedeckt werden sollen. Auch der Geldeinsatz des DFB ist sehr gering. Das ist weit unter einer Million. Das ist nicht im Promillebereich des jährlichen Umsatzes. Das ist eigentlich gar nichts, wenn man sich überlegt, wie viele andere Verbände, wie viele andere Sportarten dafür ausgeben.
Wenn man das jetzt mal zusammennimmt, also dass die Dopingkontrollpolitik des Verbandes, dann die etwas schwierige Position für die berichterstattenden Journalisten, die Sie ja auch umschrieben haben, kann man denn da überhaupt gute Hoffnung sein, dass sich das überhaupt mal ändern wird, die Haltung gegenüber der Dopingaufklärung im Fußballsport, oder wird das vermutlich immer so ein verschwiegenes Stiefkind bleiben?
Also wenn es nicht Einzelne gibt, die sich das vornehmen und die sagen, nee, jetzt mache ich mal den Mund auf, jetzt sage ich mal was, ich finde, dass das so, wie das läuft, nicht richtig ist, gerne auch anonym, dann wird sich da meiner Ansicht nach wenig ändern. Es muss entweder jemanden geben, der sich das wirklich lange, wirklich ausführlich anguckt, und das ist das, was wir probieren, auch wenn wir natürlich auch noch andere Sachen zu tun haben, aber das ist das, worauf wir unsere Energie setzen. Und gleichzeitig muss es Leute geben, die sagen, jawohl, das ist richtig, wir wollen dazu was erzählen und wir haben hier 6 E-Mails, die beweisen das und das, und außerdem kennen wir noch 3 Kollegen und die müssen jetzt auch mal reden. Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dem System der Fußballberichterstattung und aus dem System des DFB selbst sich da irgendwas ändern würde, weil es auch, wie Sie gerade schon beschrieben haben, gar keinen Sinn machen würde.
Doping im Fußball, ein weitgehend verschwiegenes Thema, und da braucht es offenbar Hilfe gewissermaßen von außen, um das überhaupt zu thematisieren. Die Plattform fußballdoping.de, die macht genau sowas. Wir haben mit Daniel Drepper gesprochen, der das Konzept für die Seite entwickelt hat und uns ein bisschen Einblicke gegeben hat in die Frage, wird im Fußball überhaupt gedopt, beziehungsweise wie kommt man da an Informationen ran? Vielen Dank, Daniel Drepper.
Gerne, danke.
Danke.
Und hier geht's weiter mit Bob Moses. I ain't gonna be the first to cry. Die A-Seite der ersten Single von Bob Moses. das das Debütalbum präsentiert, das noch 2014 erscheinen soll. Das Veröffentlichungsdatum ist noch unbekannt. Auf der B-Seite der Single befindet sich dann der Song Grace.
Doppelstunde Sport.
So, jetzt wählt ihr mal eure Mannschaften selbst.
Ja, seine Mannschaft wählt man nicht aus oder zumindest seinen Club, das sagt man zumindest landläufig im Fußball. Ein bisschen anders sieht es da im Football aus, zumindest in einem Fall. Da haben sich nämlich Fans von verschiedenen Vereinen zusammengetan, um einen Spieler zu unterstützen. Der hat ein Problem und zwar mit dem Start.
Ja, da handelt es sich um einen senegalesischen Asylbewerber, der eine ganz tolle Rolle in der Defense bei den Würzburger Panthers spielt und aufgrund der Residenzpflicht allerdings nicht an den Auswärtsspielen teilnehmen kann.
Und darüber sprechen wir gleich mit einem der Mitinitiatoren einer Petition gegen diesen Zustand nach Jamie XX und Far Nearer.
Doppelstunde Sport.
Ey, nicht schlapp machen da hinten.
Genau, denn einen haben wir noch, das Sportmedium der Woche nach Nene Cherion Out of the Black. I'm skipping down the street, just trying to mind my business. So klingt Sport im amerikanischen Fernsehen mit viel Pathos und einer, den sie vor allem verehren, nach vielen Jahren vielleicht auch Anlaufschwierigkeiten sich einzugewöhnen, ist Dirk Nowitzki, der wohl größte deutsche Basketballer und mittlerweile auch in den USA vollkommen anerkannt. Und deswegen widmet sich auch eine neue Dokumentation jetzt seinem Leben, die nächsten Monat rauskommt, nämlich Der perfekte Wurf. Und unser Kollege Tim Prahle, der hat sich den Film schon mal vorab angeguckt und sich ein bisschen mehr mit dem Phänomen Dirk Nowitzki beschäftigt und will uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Tim.
Hi.
Ja Tim, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht die Karriere des Dirk Nowitzki verfolgt haben, es ist ja auch biografisch dieser Film. Welche Stationen, welche wichtigen prägenden Ereignisse werden denn dort gezeigt in dieser Dokumentation?
Na, du hast es schon richtig gesagt. Es geht um Nowitzkis Aufstieg bis ganz an die Spitze der NBA. Und der Film blickt auf diese vielen Stationen in Nowitzkis Leben zurück und eben auch auf die Dinge, die abseits des Basketballs so prägend für ihn waren. Sei es sein Start in der NBA, sei es die Geschichte mit Crystal Taylor, der Betrügerin. Also da gibt es eine Menge Facetten und von einigen weiß man noch nicht so viel und der Film blickt eben auf sie alle zurück. Dabei kommen auch alle zu Wort, die in Nowitzkis Leben eine große Rolle einnehmen, also Eltern, Geschwister, Frau, Freunde, ehemalige Mitspieler, seine Trainer, sein Clubboss, diverse Sportjournalisten aus den USA und aus Deutschland, aber auch zum Beispiel sein ehemaliger Sportlehrer und sein Lehrmeister Holger Geschwindner natürlich.
Das klingt jetzt erstmal nicht nur nach einer klassischen Sportdokumentation. Was erfährt der Zuschauer denn da so Neues über Dirk Nowitzki?
Also die Zuschauer, die sich sonst weniger mit Basketball und Nowitzki beschäftigt haben, erfahren sowieso sehr viel Neues, weil sie einfach vieles nicht wissen können. Aber auch Basketballfans, die vielleicht schon seit der ersten Stunde Nowitzkis in den USA dabei sind, bekommen sehr private und intime Einblicke. Es wird zum Beispiel veranschaulicht, wie schwer Dirk Nowitzki es in seinen ersten Jahren in der NBA hatte, wie ich schon sagte. Dort ging er mit 20 nämlich sogar 2-3 Jahre früher hin, als er eigentlich vorhatte. Oder wie verzweifelt er war, als er und die Dallas Mavericks 2006 die Finalserie verloren. Das sind oft Sachen, die man sich denken konnte, aber Nowitzki, der ja auch nie eine große Sache aus seinem Privatleben gemacht hat, sagt es endlich mal selber oder seine Freunde oder seine Bekannte und das ist schon nochmal was anderes.
Es ist ja in der Tat so, dass er relativ selten mit Medien spricht und da auch sehr wenig Privates preisgibt. Das verwundert mich das jetzt doch schon ein bisschen, dass es dann doch sich um sein Privatleben dreht.
Nein, also der Film zeigt schon Aspekte aus seinem Privatleben, aber darum geht's nicht hauptsächlich. Es wird nur so viel davon gezeigt und preisgegeben, wie notwendig ist, um dem Zuschauer einen Eindruck davon geben zu können, wer dieser Nowitzki ist und vor allem, wie er zu Deutschlands erfolgreichsten Basketball werden konnte.
Ja, wie hat er das denn geschafft? Wie nimmt uns der Film mit auf diesen Weg zu einem der erfolgreichsten NBA-Profis aller Zeiten?
Also in Verbindung mit seinem Privatleben, nur als Beispiel mal, wird Nowitzkis Ehrgeiz auch damit belegt, wie er laut fluchend beim Bowling gegen seine Frau verliert und dann wird gesagt, dass er fast immer gegen sie verliert und das nicht wirklich ab kann. Das ist vielleicht nicht die Home-Story, auf die alle gewartet haben, aber es ist doch schon viel mehr Einblick, als das Ehepaar Nowitzki normalerweise gewährt. Und von sportlicher Seite ist es natürlich sehr interessant zu hören, was ein Superstar wie beispielsweise Kobe Bryant im Exklusivinterview über Dirk Nowitzki sagt.
Jetzt ist es ja in der Tat so, dass die Wahrnehmung von seinem Status sich in den USA, wo er spielt und arbeitet, und Deutschland ziemlich unterscheidet. Er ist zwar hier auch ein Star, dort hat er aber länger gebraucht und ist trotzdem jetzt zu so einer Art Superhero des Basketballs geworden. Wird er auf diesen Unterschied überhaupt eingegangen, also wie er quasi betrachtet wird?
Nein, eher nicht. Tatsächlich wird auch so gut wie gar nicht auf Nowitzkis Zeit bei der Nationalmannschaft, also halt in Deutschland, eingegangen. Also der einzige wiederkehrende Schauplatz in Deutschland ist tatsächlich dann seine Heimatstadt Würzburg natürlich. Im Film geht es um den NBA-Nowitzki, also den, der in Deutschland vielleicht noch ein Stück weit unbekannter ist als der Nowitzki von der deutschen Nationalmannschaft.
Und würdest du den Film empfehlen?
Ja, schon. Also auch für Nicht-Basketball- oder Nicht-Sportfans, der ist schon, ich finde ihn schon tatsächlich sehr gut. Dem Regisseur Sebastian Dehnhardt, der ja auch schon für Filme wie Das Wunder von Bern und Klitschko verantwortlich war, dem gelingt es aus meiner Sicht, einfach bravourös in über 100 Minuten Dokumentation keine Längen aufkommen zu lassen. Und der Film bleibt nicht strikt an Nowitzki haften. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Es wird sich auch Zeit genommen, um die Hintergründe und Geschichten der Personen, die für Nowitzkis Aufstieg verantwortlich waren, zu erzählen. Und die verschiedenen Sportreportagen bringen natürlich auch einen gewissen Pathos mit. Vielleicht ist es am besten, wenn man Nowitzki am Ende nochmal selber zu Wort kommen lässt, also aus dem Film heraus.
Ich finde es eigentlich schon Wahnsinn, ja. Also wenn man überlegt, ich kann relativ gut einen Ball in ein Körbchen reinschmeißen, ja, weil ich 2,80 groß bin.
Unser Sportmedium des Monats ist diesmal Der perfekte Wurf, eine Dokumentation über einen der größten deutschen Sportler, und zwar Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Und die Doku, die kommt Anfang September in die Kinos. Wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Und einen Trailer und weitere Links finden Sie auch auf unserer Webseite detektor.fm. Ich sage danke, Tim.
Ich danke.
Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. Far away, away. To go to the seaside, I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside, on the seaside, in the seaside.
Ach, wie traurig. Die Doppelstunde Sport ist schon wieder vorbei. 2 Stunden heute ist irgendwie wie im Flug vergangen.
Wie im Flug, ja.
So kam es mir zumindest vor. Und wenn Sie nicht genug davon haben, dann können Sie die Sendung jetzt immer und immer wieder hören auf unserer Webseite detektor.fm oder kommenden Montag, die kommenden Montage. Eine frische Ausgabe gibt es dann nämlich erst in einem Monat wieder von uns. Und die heutige Sendung, die hat Andreas Bischoff mit mir zusammen gemacht.
Mir ist in dem Fall Alex Hertel und wir hatten Unterstützung von Tim Prano. Die Musik kam aus der Musikredaktion von Gregor Schenk. Vielen Dank diesen Personen.
Und das war's also von uns. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sportfrei.
Detektor FM. Zurück zum Thema.